Hallo und grüß euch bei Ist gleich. Wir sitzen heute beim David, weil der David ist heute David allein zu Hause.
Strohwitwer. Tust du dir in der Gruber Cave.
Genau. Du David, das letzte Mal habe ich ja meine Schuld, habe ich ja das Naturmuseum zum Naturkundemuseum gemacht, aber jetzt haben wir gedacht, nachdem ich ein bisschen die Zeitungen der letzten Tage verfolgt hat, wenn ich jetzt sage, du bist Direktor vom Historischen Museum Bozen, dann bin ich auch nicht ganz falsch, oder?
Ja, genau, das stimmt eigentlich. Wir haben mittlerweile im Naturmuseum eine Ausstellung zum Maximilian, beziehungsweise eigentlich zum Haus selber, oder das Haus, wo wir gehostet werden von der Landesverwaltung. Das ist ein Haus, was im 16. Jahrhundert, also um 1500 gebaut worden ist, eben vom Kaiser Maximilian Habsburger, der da achtmal in Bozen gewesen ist. Das haben wir erst gelernt im Zuge von den Kuratoren, die da die Ausstellung vorbereitet haben. Und ja, und das ist erstaunlich viel Besucher sein bei der Eröffnung kommen. Also wir planen also bei den Eröffnungen von den Ausstellungen so circa 50, 60 so. Und da sind sicher 150 Leute gewesen. Also halt, ein bisschen überraschend viel. Und wie gesagt, da werden wir uns wahrscheinlich jetzt nämlich auf historische Ausstellungen konzentrieren.
Jetzt werden schon ein paar andere Museumsdirektoren hellhörig werden und werden jetzt Angst kriegen.
Genau, ich muss wegnehmen. Aber schon ein bisschen beleidigend, beleidigend ist eh gut, dass die Leute das interessiert, aber ich wünsche mir halt auch, dass bei den naturkundlichen Themen
so viel Leute haben. Nein, aber cool. Nein. Ich meine, ich finde es toll, dass du das machst. Das ist ja in Gesamt-Tirol, weil es sind ja extrem viele Aktionen.
Ja, also gerade insbesondere in Tirol ist da ganz viel. Ja. In Südtirol ist schon wieder ein bisschen weniger, Trentino fast gar nichts. Und ja, wer Lust hat, das ist ja eine kostenlose Ausstellung, also muss man keinen Eintritt zahlen, der ist noch bis Mitte Juni, kann man sehen. Da sind noch alte Gegenstände, die was so bei Ausgrabungen gefunden worden sind, unter anderem so eine alte Spielpuppe in einem Brunnenschacht, was da drinnen war, nicht? Also hat man da wieder rausgezogen und alte...
Die du vorige Woche reingekommen
hast, schon. Ja, also die Geschichte von dem Haus ist ja sehr, sehr bewegend gewesen. Es waren früher vier Häuser, sind zusammengelegt worden, noch mehrfach saniert und umgebaut und das ist also wirklich, da ist einiges passiert. Aber eines der ältesten Häusereien in Bozen, ja, gut, ja, also ist eine Bewegung. Ich habe gesagt, wenn die Mauern reden taten oder kannten, die taten ihnen was erzählen. Nicht? Also schon Berg und da lernt man auch das System genau am Eck, wo jetzt die Konditorei Klaus ist nicht? Und die Viergelgassumer-Kimp. Nicht die Viergler, siehst du, das bin ich schon wieder, die Findlager, Sommerkind, Bindlager, geht, das zusammen mit dem Tor war, das Findlertor. Und, also eben, da kann man sich mal rückbesinnen, wie es war im Mittelalter.
Ja, na ja, cool.
In einer Zeit, wo der Kolumbus gerade Amerika entdeckt hat.
Genau. Ja. Na, toll. Sonst hab's Neues bei dir die Woche gewesen, was ich verpasst habe, was du mir noch erzählen willst.
Ich war im Neu. Da hat es eine Vorstellung gegeben von den Joint Projects.
Halt war sie, weil ich es halt verpasst, weil ich keine Zeit
habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich sehe die da. Ja, aber du hast jetzt von der Forschungsoffensive erzählt, in unserer ersten Folgen, meine ich. Ja. Jetzt geht also rasant vorwärts. Für die, was es nicht wissen, jetzt gibt es eine Abmachung mit dem FWF, Forschungswissenschaftsfonds in Österreich, wo praktisch gemeinschaftliche wissenschaftliche Projekte eingereicht werden können beim FWF. Mhm. Und das Land Südtirol steuert da jedes Jahr 1,5 Millionen Euro bei.
Genau, also Südtirol zahlt sozusagen den Anteil der Südtiroler Partner. Ne?
Genau, maximal aber 300.000 Euro pro Projekt. Mhm. Also das ist die Maximalsumme, man kann ja um weniger Beantragung auch in dem Fall. Nicht? Und wichtig ist, soweit ich das bei der Projektvorstellung verstanden habe, dass dieses wirklich gleich bedeutend ist, der Südtiroler Anteil mit Österreich. Es geht nicht darum, dass ich was als gleich Dienstleistungen einzukaufen, sondern dass da wirklich das unverzichtbarer, Beitrag ist von Südtirol und umgekehrt von Österreich, dass man da überhaupt zurückkommt.
Eben, das ist super, weil eben, das ist ja effektiv so angekündigt worden und jetzt sieht man, dass sie halt Nägel mit Köpfen gemacht haben und super für uns.
Nicht? Ja, das war ist ganz interessant. Und das war, also der Soll war voll. Nicht?
Voll, ja, von euch waren auch viele da. Ja. Also, super. Ja, cool.
Schauen wir, was da noch so geflacht reichen wir ja sein. Marc, was gibt's bei dir Neues?
Es war total toll, weil vor einiger Zeit, also letzte Woche, war der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten in Südtirol, das ist der Lamberto Danier, das ist ein Friulaner und der ist relativ neu in dem Amt und sozusagen die Position ist bei der OSZE angesiedelt und das ist ein Instrument zur Konfliktprävention, sprich, wenn wenn er halt sieht, dass zwischen Mehrheit und Minderheit Konflikte entstehen können, egal in welchem Bereich, dann wird er aktiv und das läuft meistens über stille Diplomatie. Das ist ganz also wirklich eine wichtige Stelle. Er ist nach Südtirol gekommen, mehr eigentlich, um die Arbeit kennenzulernen, um uns kennenzulernen, weil wir mit der OECD ja schon zusammenarbeiten. Aber er wirklich jetzt mal in die Arbeit kommen wollte, plus hat er sich sehr für das ladinische Schulmodell interessiert. Also wir sind mit ihm zur ladinischen Volksschule nach St. Ulrich, weil bereits vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, das haben wir glaube ich einen Podcast gehabt, vor mittlerweile Monate waren, war eine Delegation, die Erziehungsministerin von Moldawien da, die haben auch mit eingebracht und der ist auch über die OECD zustande gekommen. Und deswegen wollte sich das wahrscheinlich jetzt selber unschauen. Auf jeden Fall war es super, dass er da war, dass er Südtirol kennengelernt hat, voll interessiert gewesen, er hat sich ja mit dem Kompat schon kurz getroffen. Wirklich toll.
Was ist sein Verdetto? Was sagt er über unser Modell, über unser Autonomie-Modell?
Also grundsätzlich natürlich sieht er eben gewisse Sachen, die sind sehr positiv. Also er ist der Meinung, gleich das, was wir in Kärnten-Eurach probieren, dass natürlich Südtirol sehr viel positive Aspekte hat, aber auf der anderen Seite man nie ein Modell eins zu eins in einer anderen Region übernehmen kann. Nicht? Also man kann Teile eines Modells übernehmen und er sagt eben, in vielen Regionen, wo er eben kämpft, ist eben das Problem, das Schulsystem ist das Problem, weil natürlich mehr gesprochen sind und da hat er, sieht er halt wirklich, dass das ladinische Schulmodell stark ist. Ein anderes Thema, was ihm extrem am Herzen liegt, ist Geschichtsaufarbeitung, weil er halt sagt, eben auch in diesen Regionen, Minderheitengebieten ist auch so, dass natürlich verschiedene Geschichtsauffassungen gibt und deswegen sozusagen dass er gern Projekte ein bisschen so intern vorantreiben, dass eben es zu einer gemeinsamen Geschichtsverwaltung gibt. Sally ist auch voll super. Und das Dritte, was er jetzt erst gerade übrigens gelauncht hat, weil du musst wissen, er macht Guidelines, also es sind einfach Vorschläge zu Maßnahmen an Staaten, nicht, in gewissen Bereichen. Da gibt's ganz viele, die in der Vergangenheit hat's zu politischer Partizipation, zu Sprache, zu Schule, zu Medien, zu verschiedenen Themen gegeben. Unter anderem übrigens auch die Bolzano-Bozen-Declarations, die so heißen, die sind in Bozen an der Eurek verabschiedet worden. Deswegen heißt es so. Das war 2006. Aha. Aber ich bin mir nicht sicher. Und dort ist darum gegangen, in die Bozen Declarations geht's um Cross-Border-Sachen, also grenzüberschreitende Zusammenarbeit und solche Sachen und da eben, wie Konflikte vor allem zwischen Staaten gelöst werden können. Auf jeden Fall zurückzukommen, jetzt gerade hat er Anfang Februar in Tallinn, logisch, ich werde schon genau jetzt verstehen, wieso Tallinn, Guidelines erlassen zu digitalen Medien. Und eben Tallinn ist ja die digitale Stadt, nicht so mehr oder weniger. Und der haben sie eben in Tallinn vor ein paar Wochen ausgegeben und über das haben wir ganz intensiv geredet.
An der Eurek, oder?
Nein, jetzt bei seinem Treffen, weil das natürlich ganz, ganz neu ist. Und er halt sagt, das ist extrem wichtig, dass halt auch eben Minderheiten Medien Bestand haben in der digitalen Welt, nicht? Die ja noch mit ihm redet, weil ich bin ja Mindestgeneralsekretär von der Europäischen Minderheiten-Tageszeitung, dass eben das ganz extrem schwierig ist, der Übergang nicht von klassischen Medien zu digitalen Medien, überhaupt bei Minderheiten, die ja wenig Staff haben, meistens wenig Geld, deswegen auch weniger Know-how und das eben auch gefördert gehört, nicht? Dass man sagt, okay, weil am digitalen Markt ist natürlich die Konkurrenz noch größer, überhaupt von traditionellen Medien, Minderheiten, also die eher von älteren Leuten gelesen werden, die teilweise ein großes Know-how haben und du bist halt plötzlich ist halt nur eine riesigere Konkurrenz und deswegen da muss man ein bisschen Maßnahmen ergreifen und eben ist auch toll, dass in Italien Guidelines ist aufgegriffen worden, dass Journalisten gefördert werden sollten, auch technisch, also Erziehungsmaßnahmen von Minderheitentageszeitungen, damit eben das besser klappt.
Gibt's da, kann man da ein bisschen nachlesen, wenn man das interessiert?
Genau, wir können die Italian Guidelines natürlich in die Shownotes verlinken, also ist online abrufbar und ja, Das machen wir.
Aufschreiben damals, ist er noch nicht
verliebt. Und ich bin gerade dabei, Jungcaps zu schreiben über Italian Guidelines, deswegen, wenn es veröffentlicht wird, dann können wir es alle. Aber ich schreibe einen Blogpost.
Der Podcast heint ist relativ paperlastig, würde ich mal sagen. Wir werden zwei Paper vorstellen. Eins kriegen wir vorgestellt, das kommt dann im zweiten Abschnitt von diesem Podcast. Aber jetzt fürs erste Paper, da haben wir uns ausgesucht, was von Marc, von dir,
in eigener publiziert
worden ist. Du hast ein Paper geschrieben, ja, in eigener Sache.
Aber nicht allein, ist schon was zu
aufmelden. Hast du wieder jemand zu arbeiten, ja, was ja. Ich brauche. Und gehen tut es, soweit ich das verstehe, ich habe es nicht gelesen, zu meiner Schande. Ich habe gesehen, dass du eins publiziert hast über wie Facebook.
Ich habe nicht Open Access.
Ich habe nicht Open Access. Aber da können wir ja warnen vor Sci-Hub, nicht? Da können wir warnen, dass es ja niemand über Sci-Hub anladet. Und da geht's um einen Autonomiekonvent, von dem wir ja lang nichts mehr gehört haben. Wir haben eigentlich mitgekriegt, dass er zu Ende gegangen ist. Und eigentlich ist er dann so ziemlich in der öffentlichen Wahrnehmung, so zumindest jetzt mein Gespür, versandet. Mhm. Und in dem Paper, glaube ich, wird es ein bisschen so die Resultate, wenn ich, oder die weiteren Schritte.
Ja, eigentlich nicht. Also,
wie heißt denn überhaupt einmal?
Warte, bevor ich jetzt zum Paper komme, ja, du hast recht, also mein Autonomiekonvent ist ruhig geworden, aber auch weil, aus dem Grund, weil ja die Politik heim gesagt hat, wir haben im Juni aufgehört und im Trient war ja die Konsulta noch aktiv. Das ist sozusagen das Pendant vom Autonomiekonvent und die Politik hat dann gesagt, nein, wir warten die Ergebnisse von der Konsulta ab und dann eben setzen wir uns zusammen und schauen uns das an, weil ja das Statut für die gesamte Region gilt. Und jetzt sind ja natürlich auch einfach die Landtagswahlen dazwischen gekommen, deswegen es macht schon Sinn, dass man gesagt hat, okay, jetzt warten wir ab, und mittlerweile ist die Konsulta fertig und also das Enddokument ist, glaube ich, dann endgültig im September veröffentlicht worden, das letzte Jahr. Wenn man sich ja die zwei Ergebnisse anschaut, sie sind teilweise relativ ähnlich, teilweise recht unterschiedlich. Aber was super ist, ist, dass jetzt eigentlich, glaube ich, wieder Stimmen laut werden, dass man sich mit den Themen auseinandersetzen wird. Gerade jetzt bei der ersten Landtagssitzung ist von der Opposition, von, ich glaube, der Südtiroler Freiheit und von Team Könsberger, Wortmeldungen gekommen, dass man ihm gesagt hat, was passiert mit diesen Ergebnissen. Okay. Deswegen, wer weiß, was jetzt noch kommt. Natürlich haben sich die politischen Akteure jetzt teilweise geändert. Eben der PD, was jetzt noch mit der SVP das damals ja stark vorgebracht hat, ist natürlich nicht mehr so stark vertreten jetzt im Südtiroler Landtag und gerade in Trient, wo es auch ein Projekt vom PD war, ist natürlich komplett anders. Der Rossi ist von Fugatti abgesetzt worden, sozusagen. Und deswegen natürlich muss man jetzt schauen, wie das weitergeht. Was wir jetzt aber im letzten Jahr vor allem an der gemacht haben, sind verschiedene Paper zum...
verschiedene
Paper? Ja, mehrere. Also das, was du gesehen hast, ist jetzt anders. Eins habe ich mit einer Kollegin geschrieben, mit Elisabeth Alber, was da umgegangen ist, sei es Design von Konvent und Konsulta zu vergleichen. Habe ich selber geschrieben, das war für die Politiker, wo ich eine Medienanalyse zum Autonomiekonvent gemacht habe, sozusagen wie haben die Medien den Konvent wahrgenommen und wie hat die Berichterstattung auch die Bereitschaft der Bevölkerung mitzumachen beeinflusst und da den Ausgang des Prozesses. Und das, was du gesehen hast, das ist ein Paper, das habe ich zusammen mit Stephen Larin geschrieben, der an der Eurek war für 3 Jahre. Und das haben wir schon angefangen zu schreiben während dem Konvent, während er da war. Und da haben sie jetzt fertig geschrieben. Mittlerweile ist er an der Queen's University in Kingston, Ontario in Kanada. Und das Paper ist rausgekommen bei Nations and Nationalism. Und da kann er jetzt den Titel sagen.
Ah, endlich.
Ja, weil eben das ist noch relativ frisch. Und auf Englisch natürlich Participatory Consociationalism, Fragezeichen, no, but South Tyrol's Autonomy Convention is evidence that power sharing can transform conflicts.
So, und jetzt in Deutsch noch, also, bitte.
Ein langer Titel. Nein, also grundsätzlich geht es darum, dass wir uns angeschaut haben, wie der Comment initiiert worden ist und warum. Wir haben aber auch gelesen, was natürlich auf ein, für ein englischsprachiges Publikum geschrieben ist, einen kurzen Abschnitt, einen historischen Abschnitt gemacht zu Südtirol und da sozusagen die verschiedenen die verschiedenen rechtlichen Maßnahmen zur Sicherung des Prozesses, kurz erwähnt, zur Befriedung des Prozesses in Südtirol. Und dann eben sind wir auf den Konvent eingegangen, die Organe, die gearbeitet haben, die Ergebnisse, wie sehr partizipativ war überhaupt der Konvent. Und danach sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir eben gesagt haben, weil der Punkt ist der, wir gehen eigentlich davon aus, also die Frage war, eben ist das eine neue Form von konkordanzdemokratischer Verhandlung? Weil, wie du weißt, haben wir in Südtirol eine Form von Konkordanzdemokratie, was einfach bedeutet, dass eben sozusagen die Gewalt, die politische, auf den verschiedenen Sprachgruppen aufgeteilt worden ist, also dass man möglichst probiert, viele Akteure am politischen Geschehen teilhaben zu lassen. Und normalerweise ist auch in der Geschichte Südtirols, ist das halt ein sehr elitärer Prozess. Nicht? Wenn du denkst, wie sich die Südtiroler Autonomie entwickelt hat, nicht? Angefangen von dem Paket 19er Kommission, auch jetzt noch 6er und 12er Kommission, die ja die Durchführungsbestimmung macht, also das ist halt sehr elitär eigentlich. Und es gibt eben in keinem Minderheitengebiet und eigentlich auch in keinem Gebiet, wo eben verschiedene Sprachgruppen, eben so ein Modell wie Südtirol vergleichbar ist, hat es noch keinen so institutionellen, partizipativen Prozess gegeben wie den Autonomiekonvent. Und das macht das natürlich eigentlich so ein einzigartigen Versuchsobjekt und deswegen auch sehr interessant wissenschaftlich. Und eben unsere Fragestellung war, ist das Ganze eine neue Form von konkordanzdemokratischer Verhandlung oder nicht? Und sozusagen der Schluss, zu dem wir kämen, ist, dass es das nicht ist, weil einfach grundsätzlich die Partizipation, wie der Konvent designt worden ist, nicht sehr groß war, weil wenn du die vier Elemente des Autonomiekonvents anschaust, eins war Open Spaces, zwei waren thematische Workshops, drei war das Forum der 100 und vier der Konvent der 33. Also bei den Open Spaces, wie du sagst, ist alles sehr offen. Es konnte jeder teilnehmen. Es hat keine Tagesordnung gegeben und jeder konnte frei die Themen vorgeben. Also alles sehr offen. Nur waren bei diesen Open Spaces, da wurden auch die Themen gesammelt und auch online genauso transkribiert, die Ergebnisse und wiedergeben, auch keine Analyse gemacht. Und diese gemeinsam mit den thematischen Workshops, bei denen schon nicht mehr alle teilnehmen haben können, aber nur Vertreter von Vereinen, also war schon einmal sozusagen die Stufe der Teilnehmer der Partizipation geringer. Und dadurch, und die zwei Sachen waren sozusagen nur Vorschläge, die dem Forum der 100 und dem Konvent der 33 für ihre Arbeit gegeben worden sind. Also die sind nicht dem Landtag vorgelegt worden. Und dann beim Forum der 100 und dem Konvent der 33 war es so, beim Forum der 100 waren ja 100 Südtirolerinnen und Südtiroler, die nach Alter, Sprachgruppe und Geschlecht ausgewählt worden sind. Und die konnten nur, also die konnten auch ein Dokument haben, die erarbeitet, das dann dem Südtiroler Landtag vorgelegt worden ist. Aber die haben nach dem Konsensprinzip gearbeitet. Deswegen alles, was in diesem Dokument drinnen ist, sozusagen ist im Konsens entstanden, bis auf eine Ausnahme von einer Gruppe, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Und beim Konvent der 33 war es so, dass die 33 Mitglieder sogar vom Südtiroler Landtag ernannt worden sind, also nur einmal aus einem kleinen Pool. Und diese hatten die Möglichkeit, neben dem Gesamtdokument auch Minderheitenberichte zu schreiben, was nachher passiert ist. Und sozusagen das hat natürlich noch mehr Gewicht rein vom Gesetz, war nämlich nur vorgesehen eigentlich, dass das Dokument vom Konvent der 33 dem Landtag vorgelegt worden ist, also dass das vom Forum der 100 dann auch dem Landtag vorgelegt worden ist, das war sozusagen ein Plus, das sozusagen im Gesetz gar nicht vorgesehen war. Nicht? Und deswegen sagen wir, also man kann nicht von einer neuen Form von Verhandlung sprechen und eben der Konvent war gar nicht so partizipativ, wie er im ersten Moment wirkt, aber aber wir nennen es im Paper, nennen wir es eine partizipative Konsultation, was da zustande gekommen ist. Und dann aber, was wir eigentlich im Paper sagen wollen, und das ist eigentlich auch wieder ein ganz interessanter Aspekt, weil wir da gesagt haben, wir gehen davor ganz stark eben auf dieses konkordanzdemokratische System ein und der Schutz der Sprachgruppen. Und wir sagen, das hat im Vergleich zu internationalen anderen Konflikten, wie zum Beispiel Nordirland, dieses System natürlich sehr stark dazu beigetragen hat, den Südtirol-Konflikt zu befrieden. Und wir sagen, dass der Autonomie-Konvent ein Beweis ist auch dafür, dass dieser Konflikt befriedet ist, weil wir sagen, dieser Prozess hätte
in anderen Situationen stattfinden können. So
in den 60er Jahren zum Beispiel in Südtirol noch nicht stattfinden können, weil jetzt eben kann jeder, eben in dem Prozess ist über alles geredet worden. Wir haben schon gesehen, dass zwischen den Sprachgruppen gewisse Themen die deutsche Sprachgruppe mehr interessieren wie die italienische und umgekehrt zum Beispiel die deutsche Sprachgruppe hat sich eher auf die institutionellen Beziehungen Werke legt. Zum Beispiel war für die deutsche Sprachgruppe wichtig eben die Abschaffung der Region, das ist mehrfach genannt worden, oder eben die Aufwertung der Europaregion, während die italienische Bevölkerung war immer eher auf den Themen wegen Proports und Schule, eben mehrsprachige Schule. Also es waren mehr Themen, die haben sich sozusagen mehr auf die Beziehungen zwischen den Sprachgruppen interessiert. Aber es ist eben ganz interessant. Und eben, es ist über alles geredet worden. Das war vor einiger Zeit nicht möglich gewesen. Die Gespräche waren auch in den Open Space Veranstaltungen, wo ja damals ja gesagt worden ist, eben die Schützen vereinnahmen das und so. Aber als Beobachter hat man gesehen, eigentlich, dass die Diskussionen immer sehr respektvoll waren zwischen den Sprachgruppen. Und das dritte war, man könnte sich erwarten, dass wenn so ein Prozess durchgeführt wird und dass wenn eine Sprachgruppe glaubt, dass so ein Prozess und durch das Design von so einem Prozess vernachlässigt zu werden, also weil sie einfach nicht so groß die Chancen haben, dort mitzumachen, dass dort so ein Aufschrei kommt. Und der Aufschrei war relativ gering. Also gerade die italienische Bevölkerung hat sich eben nicht verstärkt in den Prozess eingebracht. Und es waren bis auf mediale Berichterstattung eigentlich relativ wenig Diskussion, dass der Autonomie-Konvent eben jetzt nur von den Deutschen vereinnahmt wird und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dann kommen wir zum Schluss und sagen eben, dass man sieht, dass dieses konkordanzdemokratische Modell Südtirol wirklich eben Südtirol befriedet hat und dass man sieht auch, wir haben dann zum Beispiel verschiedene Dokumente ausgewertet, dass man sieht, dass sich die Südtiroler Bevölkerung, jetzt die deutschsprachigen, italienischsprachigen und ladinischsprachigen, auch in der Identität immer mehr als Südtiroler fühlen und nicht mehr so sehr als deutsche Südtirol, als italienische Südtirol, als italienische Südtirol. Und dass wir auch sagen, das ist sozusagen ein Erfolg von diesem Modell, das zwar sehr stark auf Trennung beruht, weil wie du weißt,
Schulsystem.
Und dass dieses System, eben weil es auf Trennung beruht, jetzt auch sozusagen eben erschwert, dass sich diese Sprachgruppen wirklich mixen oder eben also das wirklich zu einer gemeinsamen Gesellschaft kommt. Und das hell ist meistens eigentlich bei diesen Systemen so, weil diese werden ja eben zu einem Moment eingeführt, wo eben der Konflikt latent ist. Nicht? Und logisch, in einem latenten Konflikt brauchst du klare Regeln, dass das wieder geklärt wird. Nicht? Und liberalere Systeme werden eher selten eben eingesetzt, aber liberalere Systeme würden halt dann eben nicht so eine Verhärtung schaffen. Und deswegen ist sozusagen unsere offene Frage, mit der wir uns auch weiter beschäftigen, sozusagen, wie kann man das System liberaler machen, ohne sozusagen den Minderheitenschutz und die Beziehung der Sprachgruppen zu verletzen. Aber eben, wie kann der nächste Schritt werden? Und wir glauben halt, dass eben, wir sind auf einem guten Punkt, aber wir müssen halt jetzt nachher weiterschauen, wie das aussieht und vielleicht eben gibt es noch irgendwann einmal in Südtirol Zukunft, wo sogar die konkurrenzdemokratischen Maßnahmen nicht alle vielleicht in der Form noch notwendig sind.
Also mir stellen sich da zwei Fragen, weil eben, würde man, wenn man heute nochmal den Konvent machen wollte, wie müsste man den machen, dass er wirklich, sagen wir, wie heißt der, Konkordanz partizipativer ist? Oder was würdest du konkret anders machen? Was hat man gelernt, was man in einem, wenn man es nochmal machen könnte, anders machen müsste?
Ja, also es gibt mehrere Punkte. Also erstens, wie misst man überhaupt, ob ein Konvent erfolgreich ist oder nicht? Also
das war nämlich meine Zeit davor gewesen. Hat es das gebracht jetzt?
Nein, eben, weil von Anfang an, also sagen wir, in der Öffentlichkeit ist er ja eher als gescheitert, steht er jetzt da, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil eben bis jetzt die Politik noch nicht die Ergebnisse genau konsultiert hat, und das gehört natürlich zum Prozess zu. Also eigentlich ist der Prozess noch offen.
Nur noch nicht fertig, ja.
So gesehen. Und das Zweite ist, dass halt viele geglaubt haben, überhaupt die in den Gremien drinnen sitzen, sie können jetzt entscheiden. Aber es war ja von Anfang an ein konsultativer Prozess und dort niemand eine Entscheidung.
Das heißt, die Erwartungshaltung war schon mal falsch.
Die Erwartungshaltung war zu groß. Mhm. Und ich glaube, ist ein großer Fehler gemacht worden. Und das war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Phase gefehlt hat. Bei jedem partizipativen Prozess braucht es eine Informationsphase der Bevölkerung. Weil, der Konvent ist relativ schnell gestartet. Der Konvent ist, sozusagen, 14 Tage, nachdem die Bevölkerung effektiv nachher über den Prozess informiert worden ist, gestartet. Es hat eineinhalb Jahre hat's geheißen, jetzt machen wir den Konvent. Mhm. Aber nachher ist er relativ schnell gestartet. Und dann ist natürlich so, dass, wenn diese Informationsphase fehlt, wo man vielleicht eben in der Gesellschaft Veranstaltungen macht und ihnen nicht nur das Modell erklärt, wie der Konvent durchgeführt wird, aber auch Informationsveranstaltungen zum Autonomiestatut, weil natürlich das Autonomiestatut ist auch ein Thema, wo einfach nicht jeder, es ist sowieso beim partizipativen Prozess schwierig, dass jeder mit der gleichen, mit dem gleichen Wissensstand gibt, aber ich sage, vielleicht gewisse Sachen können von vornherein geklärt werden, und vor allem eben die Erwartungshaltung kann auch geklärt werden, dass man sagt, heißt eben was Konsultatives und das immer wieder erwähnt. Wir haben das auch als Eurek immer wieder erwähnt, auch Südorantag hat das immer erwähnt, aber offensichtlich ist bei den Leuten nicht so angekommen. Und deswegen, wenn man da ein halbes Jahr sozusagen Informationsphase gemacht hat, dann wäre das natürlich weggefallen, und gleichzeitig hat man dann verhindert, dass ich sage, Bürger, die sich mehr informiert haben, die vielleicht schon Erfahrungen mit partizipativen Prozessen stärker gehabt haben, dass die sozusagen einen Vorteil gehabt haben, indem sie sich eben besser organisiert haben, indem sie sich besser eingebracht haben. Weil natürlich, wenn du weißt, sozusagen,
was geht nicht.
Wenn ich weiß, ich kann zum Open Space hingehen lassen und kann sagen, ich kann meine Themen vorbringen und andere kommen erst hin. Und
wie überlegen sich dann überhaupt,
was ein Open Space ist, oder gehen gar nicht hin und sagen, ich kann sicher noch zu einem späteren Moment, nicht? Dann ist natürlich das, was gleich beim Open Space stark präsent war, und wie es zum Beispiel die Schützen getan haben, nicht? Also, ganz stark ihre Themen dort eingebracht, was absolut ihr Recht ist, eben, weil medial ist oft so getan worden, dass man gesagt hat, die haben den überschwemmt und so weiter, aber die haben sich halt organisiert, und das war partizipativ gedacht. Es war nur, dass andere sich eben sozusagen nicht organisiert haben, und das vielleicht eben ist auch passiert, eben weil genau die Vorbereitungsphase gefehlt hat. Mhm.
Und die, was eben, also es gibt schon diese ganzen Unterlagen, was dem Landtag übergeben worden sind die öffentlich einsehbar?
Ja, das ist öffentlich. Also es gibt sogar noch die Konvents-Webseite, die während dem Prozess dort findest du von jeder Sitzung Wahlprotokolle, von den Open Space.
Das ist ja eine Flut an Informationen. Gibt es da irgendwo ein Summary-Bericht?
Ja. Gibt es die Abschlussdokumente von Forum der 100 und das Abschlussdokument von Kommentar 33, das ja auch dann im Landtag übergeben worden ist. Und diese Website ist noch online, zwar leider als Archivseite, also sie wird nicht mehr aktiv gepflegt, aber sie ist online und eben dient nicht leider Bevölkerung, sondern ganz ehrlich uns, eben das gerade wenn wir solche Paper schreiben, dass wir natürlich auch zu den verschiedenen Dokumenten Bezug nehmen können.
Aber sag mal von die, wenn immer, ganz ehrlich, immer das nicht durch, immer die beide nicht durchgelesen, wie, sag mal von die Resultate, was da dann außer können wir sein, jetzt von den zwei Berichten. kann man da zufrieden sein mit den Ergebnissen? Weil es klingt so ein bisschen nicht, da werden dann, das wird dann unter dem Landtag gewöhnt, dann hat es Minderheitenberichte gegeben, das klingt so ein bisschen, da ist ein bisschen alles drin und ein bisschen alle Meinungen sind da vertreten, aber eigentlich ist zum Schluss nicht Fisch und nicht Fleisch. Nicht? Also, ist da wirklich etwas Konkretes auserkommen oder ist das einfach einmal eine, es klingt ein bisschen nach Stimmungsbild, so alle, ist halt alles ein bisschen drin, nicht?
Also, es sind echt konkrete Maßnahmen. Es ist sicher viel drinnen, was einfach statuarisch nicht umsetzbar nicht ist. Aber es sind ganz konkrete Maßnahmen, die umsetzbar sein. Und natürlich ist es auch eine Art Stimmungsbild, nicht? Von der Gesellschaft, weil ein partizipativer Prozess dient oft da, muss man dazu sagen, der repräsentativen Demokratie eben auch, um gewisse Entscheidungen zu legitimieren. Mhm. Und in dem Fall ist natürlich auch, ich meine, wenn man so etwas Sensibles wie unser Autonomiestatut angeht, ist sogar der Landeshauptmann, der das wirklich angeht, der hat da ein Riesenprojekt vor sich, weil es natürlich, und vor allem ein ganzes Statut zu reformieren, ich meine, man kann ja eben Teile des Statuts reformieren, wie es ja schon passiert ist, durch Durchführungsbestimmungen, ja, aber ein ganzes Statut ist natürlich eine Mörderaufgabe, sozusagen.
Und vor allem, was etwas mit der Nationalregierung passieren muss, was jetzt wahrscheinlich nicht so der ideale Zeitpunkt ist,
eben,
zu machen.
Genau, das kommt ja dazu, nicht, dass eben der Regionalrat, dann, also jetzt muss man Südtirol sozusagen einen gemeinsamen Vorschlag der Landtag machen, da muss er eben mit dem Trentiner Landtag absprechen, da ist die Region dran und die Region macht laut Statut, hat das Vorschlagsrecht eben zur Statutänderung und das muss natürlich dann in Rom besprochen werden. Also ich sage, es ist ja ein langer Weg, aber...
Wir kriegen nicht einmal die von Konzession, da reden wir nicht.
Nein, aber grundsätzlich ist effektiv, also es waren viele Maßnahmen, es haben viele Leute mitgearbeitet, das sind auch sehr konkrete Maßnahmen, deswegen, ja, also, wie gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, wann ist so ein Prozess erfolgreich, aber ich würde sagen, ja, er war erfolgreich, weil er im Grunde genau das geliefert hat, was man sich erwartet hat, dass eben über alles geredet werden hat können, dass die Sprachgruppen auch miteinander Themen diskutiert haben, die sensibel waren und vor allem auch, dass der Prozess aber auch eben außergebracht hat, dass echt bei gewissen Sachen halt echt noch nicht eine Einigkeit herrscht. Nicht?
Aber es ist aber, so wie das klingt, ist es so eine Art Metaebene, das heißt, dass der Prozess, oder dass es der Konvent, Entschuldigung, überhaupt stattgefunden hat, das ist eigentlich für das Paper, so klingt es, eines von den primären Resultaten. Das heißt, du beleuchtest den Konvent an sich, das heißt, das Stattfinden dieses Dings, aber der Output von dem ist dann nicht nebensächlich, aber ein sekundäres Element.
Nein, so wir machen jetzt in dem Paper nicht auf dem Output konzentriert, weil wir eben sagen wollten, weil der Ausgangspunkt einfach das System Südtirol war. Mhm. Sozusagen hat es dazu geführt, dass die Situation befriedet worden ist? Ja, und der Konvent ist ein Beweis dafür.
Ja.
Und was eben sind sozusagen die nächsten Schritte oder was, wie schafft man es sozusagen, dass dieses Modell eventuell noch liberaler wird? Aber rein von den Ergebnissen, weil es ist natürlich schwierig, weil du sagst Metaebene. Ja, wenn ich jetzt die rein rechtliche Ebene anschaue und mich aufs Gesetz beziehe, dort war die Aufgabe, möglichst viele Südtiroler und Südtirolerinnen in diesen Prozess einzubeziehen und dem Landtag dann eine Vorschläge zur Überarbeitung von Autonomiestatut vorzulegen. Dann würde ich sagen, ja, war sehr erfolgreich, nicht? Weil genau das ist passiert. Aber eben, sozusagen, viele sagen jetzt darum das Gefühl, er war nicht erfolgreich, weil eben die Politik bis jetzt
noch nicht darauf reagiert hat. Ja, ja, ja.
Mhm. Und auch, weil viele immer warten, ja, wenn ich bei dem Konvent mitarbeite und nach dem Jahr, das, was da rauskommt, das wird 1:1 umgesetzt, was natürlich absolut unmöglich ist, eben weil ja auch noch so viel Verhandlungsweg und so viele Schritte vor einem sind. Und das muss man eben, wir haben es probiert, auch der Bevölkerung näher zu bringen natürlich. Und der Südtiroler Landtag, und es ist ja medial so vorgebracht worden, es ist auf der Konvents-Webseite. Aber eben, trotzdem ist natürlich immer sehr, also ist einfach so, wenn du die Leute zu was einlässt mitzumachen und die dann auch mitmachen, dann haben die natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und gerade bei partizipativen Prozessen ist eben auch das Frustrationspotenzial, kann sehr groß sein.
Ne? Okay.
So.
Puh. So, jetzt ist nur ein Kuchen.
So geht's mir jetzt an, wenn ich mit dir über...
Ja, Sterne.
Sterne red.
Mal durchschnauf.
Apropos Sterne, ich habe gesehen, heute, was gerade aktuell ist, ist, die Amerikaner werden jetzt wieder zur Raumstation fliegen.
Genau, wir treffen uns ja heute an einem Samstag, ausnahmsweise mal, ja, weil ich ja Strohwitwer bin und ich deswegen mal von meinen väterlichen Pflichten entbunden bin. Ich habe durch Zufall über Twitter das gesehen, dass eben heute ist von SpaceX, von Elon Musk, ein unbemannter, unbefrauter Flug zur Raumstation gestartet, und zwar eben mit einer Raumkapsel, wo ein Crash-Test-Dummy drinnen sitzt, weil die Amerikaner sind, glaube ich, seit 2008 nicht mehr in der Lage, selber Menschen ins All zu befördern.
Ich wollte es halt fragen, weil ich das eben halt gelesen, nicht bei dir auf Twitter, oder ich weiß nicht, auf Spiel oder so, und na, ich meine, irgendwie ist das krass, dass bis jetzt die Amerikaner leid durch die Russen sozusagen.
Genau, mit
die
Soyuz-Kapseln.
Das ist ja, auch politisch eigentlich total heikel. Und dann frage ich mich, die Amerikaner haben das ja, also ist da Know-how verloren gegangen, aber was ist da passiert?
Nein, das war das Space Shuttle-Programm war nicht so erfolgreich, wie man sich das so irgendwie gewünscht hätte. Das Space Shuttle war ja an sich dazu gebaut, dass man es oft wiederverwenden kann. Eigentlich das, was der Musk ja macht jetzt mit seinen, also das an wiederverwenden kann. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Wiederaufbereitung von dem Space Shuttle sehr, sehr aufwendig war. Plus ist, soweit ich bin jetzt kein Raumfahrttechniker, wenn jemand sich besser auskennt, bitte korrigiert es mich. Der Umstand, dass ein Space Shuttle seitlich am Booster, also sagen wir, am Tank eigentlich gebaut war, ist vom Design her und vom Sicherheitsaspekt her extrem scheiß gewesen anscheinend. Also das so gelesen haben. Und die Space Shuttle Flüge waren ja insgesamt schon relativ gefährlich. Man muss denken, von der Epoche, was sind 100, müssen die schauen, wie oft die geflogen sind, nicht oft, 100, ein bisschen mehr wie 100 Mal. Eins beim Start, eins bei der Landung, haben sich komplett an sich explodiert und eins ist beim Wiedereintritt explodiert. Sind sehr gefährlich gewesen. Mhm. Nicht? Und dann hat man praktisch versucht, das System zu überarbeiten, aber dadurch, dass die NASA sehr wenig Budget hat, nämlich 0,4% vom gesamten amerikanischen Haushalt, ist das halt lang nicht gegangen. Dann haben sich die Amerikaner bei den Russen eingekauft. Ja. Und in der Zwischenzeit ist jetzt aber so, dass viele private Firmen, wie eben SpaceX, da angefangen hat zu arbeiten und ein Abkommen auch schon mit der NASA hat. Der Musk macht ja schon Versorgungsflüge zur Raumstation.
Also aber das ist schon gesagt, dass man sich jetzt wieder sozusagen auf eine private Firma.
Ja, wobei, da fließt natürlich auch schon Geld drauf von der Regierung, von der amerikanischen. Das ist schon eine Kollaboration. Nicht? Aber interessant, ist spannend, weil ich kann mich erinnern, irgendwann mal ein russischer politischer Vertreter hat gesagt, wenn es die Amerikaner nicht zusammentun, dann können sie mit einem Trampolin zur Raumstation einhupfen. Also hat schon so ein bisschen Druck gegeben, nicht, das wieder zu machen. Und eben, soweit wir das jetzt sagen können, der Start war sehr erfolgreich. Die Landung von der ersten Stufe war auch erfolgreich. Die Raumkapsel ist jetzt unterwegs zur Raumstation und wird morgen, sprich am Sonntag, andocken. Also werden sie mal versuchen, dass es andocken kann. Ja. Dann wird sie wieder loslösen, wieder eintreten und dann schauen, ob das alles glatt geht. Nicht? Ja, und dann ist schon geplant, heuer, wenn das alles funktioniert, die ersten zwei amerikanischen Astronauten, Platz hätten, glaube ich, 7, fliegen wären 2, zur Raumstation mit dieser Dragon Capsule fliegen. Ne? Okay. Also das wird ja spannend. Die haben zufälligerweise einen Livestream mitverfolgt. Ziemlich cool gewesen.
Ja, glaube ich. Sie ist interessiert. Du überhaupt, sonst war ich eigentlich gar nicht gefragt. Sollte es jetzt möglich sein nachher und finanziell leistbar, das ist halt auch schon interessiert, oder? Mit SpaceX.
Ja, aber wir hängen jetzt schon auf beim finanziell leistbar.
Wenn,
natürlich würde mich das interessieren, nicht? Also, ich glaube, das ist schon das darf ich ja jedem empfehlen, weil, die Amerikaner, oder nicht die Amerikaner, die Astronauten, die zurückkommen von solchen Flügen zur ISS, viele haben eine Bewusstseinsänderung, das ist also wirklich psychologisch belegt, das ist der sogenannte Overview-Effekt, praktisch sie kriegen einen Überblick über die Erde, wo sozusagen dieses ganze Konstrukt an Grenzen, das wir jetzt ja im Kopf haben, das existiert nicht, das gibt's gar nicht. Und da wird eigentlich klar, dass also wir alle gemeinsam im gleichen Boot sitzen, und das sind leider eine kleine, dünne Schicht Atmosphäre von einem sehr unwirtlichen, kalten, feindlichen Weltall schützt, nicht? Und wir und von der Welt, da sieht man auch, wie wir mit der Erde umgehen, nämlich scheiße. Ich glaube halt, dass wenn das jeder mal sehen könnte, ne, dass wir da anders vielleicht miteinander umgehen. Das ist meine Vermutung, weil eben diese das Grenzen gibt's nicht. Das machen wir jetzt selber
im Kopf. Ja, aber nicht. Frage jetzt zum Beispiel, kann man das nicht irgendwie nachstellen, simulatormäßig zum
Beispiel? Ja, aber ich weiß nicht, ob muss es schon sehr realistisch sein. Ja. Also ich glaube, es muss schon sehr realistisch sein, dass du da wirklich das Gefühl hast, du siehst das von außen. Nicht? Also du musst ja... Ich glaube, da gehört nicht leider das zu sehen dazu, sondern das ganze
die Gefühl. Die Einsamkeit
und alles. Ja, ich meine, da gibt es ja von vielen Mondastronauten, die da hingeflogen sind zum Mond, gibt es diese Berichte. Nicht? Also es ist nur viel extremer, weil die selber um die Erde als Kugel gesehen. Also wirklich die Kugel und das schwarze Weltall, was ja die ISS-Astronauten ja nicht einmal sehen. Das heißt, sie sind so zu nah, das heißt, sie sehen nicht die Erde als Kugel, sondern immer nur flächig, aber trotzdem die Krümmung logischerweise. Und aber die, auch die haben schon diesen Effekt, nicht? Dieses Gefühl, dass man da vielleicht etwas tun müsste. Mhm. Deswegen, ich würde es sowieso jedem empfehlen. Leider kann sich das nicht jeder leisten, logischerweise. Zumindest in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich nicht. Aber dann werden wir sehen, was dann und was die virtuelle Realität haben vielleicht machen kann, effektiv.
Wir könnten ja irgendwas, hey, machen wir jetzt. Wir können so Crowdfunding aufmachen. Ja. Schieß David Gruber zum Mars. Und dann fahren wir jetzt schon nur zusammen, weißt
du? Ja. Jedes Jahr so ein Euro. Ganz zusammen nicht. Was ich auch mal garantiert hat, was tatsächlich leistbar ist, wenn man sehr gut verdient und vielleicht langfristig leistbar ist, sind diese Parabelflüge mit dem mit so diese 20 Parabeln, dass man noch in diesen 20 Sekunden, wo der Flieger, das der Jumbo, einen Euflieger, dass man den halt schwerelos ist.
Wie
nicht?
Viel kostet das?
Ja, das kostet, es gibt zwei Orte, die das anbieten, Frankreich und Schweiz. In der Schweiz ist es ein bisschen teurer, dann kostet es 8000 Franken Money von der Schweiz und 6000 Euro von Frankreich. Aha. Und das sind, glaube ich, 20 Parabeln müssten sein im Vomit-Comet, nicht? Also im Kotz-Comet, weil, übergibt man sich in der Regel. Und das ist sicher ein cooler
Erfolg. Muss man mal gemacht haben, ja.
Nein, übergeben, ja, muss man auch mal gemacht haben, aber diese Flüge, glaube ich, sind auch ganz also es ist jetzt aber leider mal um die Schwerelosigkeit an sich.
Ich kann immer so umschütteln und das nachdem sie ein Bier getrunken
hat. Genau. Und vielleicht können wir mal eine Podcast-Folge im Hellwarm mal cool.
Sollen wir aufnehmen?
Das Aufnehmen geht. Hey, kann man endlich mal dienen. Also, wir können ein Spendenkonto einrichten. Für eine Aufnahme.
Ich habe auch ausgetauscht.
Nein, Marc. Samstag in der Früh. Gut.
So, David, du hast ja für uns etwas vorbereitet, um ein bisschen jetzt zwischen einem und einem anderen Paper ein bisschen Hits reinzubringen.
Hits weiß ich nicht.
Schauen wir mal, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und nämlich war am 1. Februar war jetzt Change Your Password Day.
Ja, der Change Your Password Day. Etwas, was mich persönlich verärgert hat, weil da gibt es zwei Intentionen, nämlich eine gute Intention, mal seine eigene Online-Identität zu beschützen und zu beschützen. Und andererseits ist dieses Passwortwechsel, das kennt man ja vielleicht, je nachdem, wo man arbeitet, werden alle drei Monate mal, alle paar Wochen mal aufgefordert, bitte das Passwort ändern. Und erwiesenermaßen ist es aber so, dass...
Das niemand tut.
Nein, teilweise warst du gezwungen, das zu tun. Es hat in 2012 mal eine Untersuchung gegeben, die gezeigt hat, dass dadurch eigentlich die Sicherheit weniger wird durch dieses Wechseln, weil sich die Leute selber ihr Passwort aussuchen, dass sie sich dann irgendwie merken können. Meistens ist es dann kurz, das schreiben sie dann irgendwo hin, sie können sich nicht so viele Passwörter merken.
Bisschen am besten Fall
auf Bildschirm. Genau, in der Post-it und Bildschirm zurückpicken, das ist die klassische Variante. Und damit macht man eigentlich das ganze System insgesamt unsicherer, obwohl man eigentlich gute Intention dahinter steht. Und ich kann da, das werde ich in die Shownotes verlinken, es gibt so ein Comic, XKCD, das ist von einem Physiker, schon sehr lang, der das betreibt, und da gibt es einen Comic, das ich dann verlinken werde, der eben mal beschreibt, wie man ein gutes Passwort setzen kann, zu dem Kiminer Kleino, weil man hat so im Kopf, es muss viele Sonderzeichen enthalten und Add und Stern und Klein, Groß, Ziffern, ein Passwort, das man sich unmöglich merken kann. Und im Zuge dieses Change Your Password Test bin ich dann auch noch, das war auch wieder wirklich Zufall, bin ich auf YouTube, ist mir ein Video empfohlen worden vom YouTube Google Algorithmus, von Computerfile ist der Kanal, Und das sind so ITler, die Laien einweisen in Computertechniken. Wie funktioniert ein Denial-of-Service-Attack? Was ist überhaupt ein RAM? Und so weiter. Ja. Auf jeden Fall gehst du um Passwörter gegangen. So. Und das habe ich mir rumgeschaut und Zach war, der hat sozusagen vorgezeigt, wie schnell heutzutage Passwörter gehackt werden können. Dazu muss man mal Folgendes dazu sagen. Ich war bis zu dem Video allen der Meinung, eigentlich kannst du ein Passwort gar nicht hacken, weil zum Beispiel, wie ihr seid beim Online-Banking, wenn du zum 5-mal, glaube ich, oder 3-mal oder 10-mal das Passwort falsch eingibst, dann wärst du einfach gesperrt. Und dann immer gedacht, ja super, dann bist du passt da, weil wärst brute force, ne, probierst alle durch, aber noch 10, du kannst mir nicht sagen, dass du in 10-mal so ein Passwort rauskriegst. Oder Punkt ist, das Ganze funktioniert einmal schon ganz anders. Und zwar werden deine Passwörter, wenn du die irgendwo registrierst auf irgendeiner Seite, so hast du ein Username aus, so hast du ein Passwort aus, und dieses Passwort wird aber nicht, also es gibt Seiten, die hinterlegen das in Klarnamen. Also du wird einfach das Passwort in einer Tabelle gespeichert, wenn du es nicht mehr einloggst. Genau, weil das einfach geschaut, dann hat das Username, das Passwort, das passt. Ne?
So eine Art Ex-Liste.
Eine Ex-Liste, ganz schlecht, furchtbar schlecht. Das, wenn du, das erkennt man übrigens, wenn man irgendwann mal sein Passwort vergisst und das wieder anfragt und dann kriegt man eine E-Mail, wo in Klarnamen das Passwort steht, was man sich selber gegeben hat. Die Seite kannst du vergessen. Die haben eine ganz schlechte Security. Ja. Und was eine Website normalerweise tut, wenn sie halbwegs vernünftig ist, sie tut eben nicht das Passwort in Klartext speichern, sondern sie lässt da eine Funktion drüber laufen, also das Hashing nennt man das. Und damit kriegst du, ist eine Reihe aus Buchstaben und Zeichen, ist ein Hash, ein sogenannter Hash, das leih mit diesem Passwort dann so auserkommt. Das ist und es geht aber leih one way. Das heißt, du kannst, wenn du den Hash hast, dann kommst du nimmer zurück aufs ursprüngliche Passwort. Das heißt, es ist sozusagen auch für den Webseitenbetreiber nicht ersichtlich, was das für ein Passwort ursprünglich war. Wie werden jetzt aber diese Passwörter gehackt? Eben nicht, indem man direkt auf die Seite geht, sondern indem diese Listen mit den Hashes geleakt werden. Das passiert hin und wieder bei LinkedIn und wo auch immer, werden das dann kämen diese Hashes raus und dann werden diese Cracker aktiv, weil dann lassen sie ihre Brute Force Attacken über diese Listen laufen. Und versuchen dann sozusagen, sie raten dann Passwörter, generieren einen Hash und vergleichen den Hash mit den bestehenden Hashes, um zu sehen, aha, das ist der gleiche Hash, das muss also dieses Passwort sein.
Also kriegen sie ja sozusagen nicht gleich nehmen und ein Passwort, sondern alle.
Nein, alle, ja. wo das halt dann zutrifft. Die gehen dann durch und versuchen A, A, B, A, C, A, D und so weiter. Jetzt ist aber, wenn sie denken, Brute Force ist aber eine langwierige Sache, nicht? Muss ja alles probieren. Inzwischen gibt's ja sehr potente Grafikkarten mit den sogenannten GPUs, Graphics Processing Units, die viele Prozesse parallel laufen lassen können. Und in diesem Video wird gezeigt, wenn du ein Passwort hast, was aus 6 Zeichen besteht, dann ist das eine Sache von Sekunden.
Ja, Wahnsinn, ja.
Von Sekunden, dass dieses Passwort gefunden wird, mit einer Brute Force Methode. Brute Force. Dieses Passwort Cracking ist aber nicht primitiv Brute Force. Inzwischen gibt es das sogenannte Dictionary Hacking. Mhm. Weil was passiert? Viele Leute machen sich ein Passwort, was aus irgendeinem ganz normalen Wort besteht, was im Wörterbuch vorkommt. Ja. Und dann gibt es diese Dictionaries, die praktisch auch das dann wieder versuchen zu erroten. Ne? Genau, die gehen einfach Worte durch Kombinationen. Ja. Dann gibt es so Rules, Dictionary Rules, die dann wieder, zum Beispiel, viele malen ja dieser Lead Speak. Ne? Wenn du zum Beispiel statt ein E schreibst die Ziffer 3, okay, statt ein A, statt ein 1, schreibst 1, und so weiter. Und dann meinen sie, das sind jetzt diese super tollen Sonderzeichen, hilft gar nichts, weil Leadspeak ist eines von diesen Rules, was sofort getestet wird. Nicht? Das heißt, ich bin eigentlich absolut unsicher. Diesen Dictionary Attack. Und sie sagen halt, also alles, was unter 6 ist, dauert Sekunden. Bis zu 8 Charaktere ist unsafe. Ja. Mindestens 9, Minimum, muss dein Zeichen sein, mindestens. Und dann gibt's aber auch, weil 9, es hilft nichts, wenn du schreibst, Password 1, was hat Passwort dann? P-A-S-S-W-O-R-D 1. Ja. Hat auch 9. Ist völlig sinnbefreit, weil der Dictionary Text, das erste, was sie testen, ist Password 1, Password 2, Password 3, Passwort mit T, groß, klar. Also, das ist, ein Leihweise 9 hat, ist es nicht sicher. Und jetzt, praktisch gibt's Empfehlungen, wie man sich ein gutes, Passwort, hacken kann, das praktisch nicht gebrute-forced werden kann.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, das heißt also, es muss also mal sicher länger sein wie 9. Das sollte aber auch nicht Dictionary-crackable sein. Mhm. Das heißt, was man machen sollte, ist folgendes.
Wortkreationen.
Wortkreationen, zusammengesetzt mit Wörtern, die nicht unter den ersten 10.000 Wörtern eines Dictionaries sein, sein, eines Wörterbuches sein, die dann zusammenfügen.
Ja, und oder auf eine Aneinanderreihung an Zahlen und
ja, aber heller merkst du ja nicht. Ja. Das heißt, die Idee ist, sucht er, macht er irgendeinen Satz.
Ja.
Das Sofa fliegt nach Indien.
Super Satz. Das ist gut, wieso? Das ist jetzt gar kein...
Ja, weil mein Sofa umschaut, ist nach Indien fliegt, keine Ahnung. Das Sofa fliegt nach Indien, extrem lang.
Ja.
Jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, das Sofa fliegt nach Indien, vielleicht Sofa ist ein relativ häufiges Wort, ne? Ja. Dann muss man sich ja vielleicht, sucht man sich ja was anderes, sucht man irgendein, was weiß ich,
irgendein Wort,
indirekt. Was,
es,
der Divan fliegt, nach
Indien.
nach Uganda. Auf jeden Fall, je seltener das Wort in einem Sprachschatz vorkommt, umso besser. Das fügt man dann zu einem Satz, den man sich selber leicht merken kann, weil vielleicht abstrus klingt. Und dann, damit man, das, fügt man vielleicht noch, zum Beispiel bei Indien, einen Bindestrich ein, aber nicht, wo man es normalerweise trennen hat, Indien, sondern Indien. Weil der Bindestrich selber ist ja schon wieder nimmer in einem Dictionary drinnen, nicht? Bei dem Wort. Und damit hat man eigentlich ein sehr, sehr, sehr sicheres Passwort. Man kann natürlich, und das ist auch die Empfehlung von diesem Computerfile-Account, sich einen Passwortmanager richten, dass man dann dort da gibt's dann bei diesen Passwortmanagern gibt's dann auch, die erzeugen dann sichere Passwörter, die musst du aber dann nicht merken, du musst dann einmal eins merken, nämlich das Masterpasswort, was aber sehr, sehr sicher sein muss, um deine Identität zu schützen. Und was auch empfohlen wird, auf jeden Fall, ist die Two-Factor-Authentification. Was man vorsichtig sein muss, weil man weiß ja nicht genau, was dann die Leute mit einer, zum Beispiel mit einem, also Two-Factor-Authentification, wer es nicht kennt, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Passwort gecrackt wird und du, Marc, versuchst jetzt von dir daheim auf einen Computer einzuloggen, der nicht meiner ist, dann krieg ich sozusagen einen Hinweis, in der Regel auf mein Handy, Achtung, bist das du oder versucht sich da gerade jemand anderer einzuloggen? Und wenn du es nicht bist, sagst du, nein, das bin nicht ich, und dann wirst du sozusagen, obwohl du mein Passwort kennst, ausgesperrt. Ja. In der Regel musst du...
Oder es geht ja anders, zum Beispiel, indem ich, wenn ich das Passwort eingebe, kriege ich einen Code,
genau, One-Time-Passwort, das man eingeben muss, was in der Regel aber auf dein Handy funktioniert. Wenn du das Handy verlierst, bist du frigiert. Ne?
Oder wenn gerade die Maßnahmen bist, kein Problem hast mit dem Handy.
Dann kommst du halt nicht zu. Aber es ist auf jeden Fall gerade bei den Sachen, bei E-Mail, E-Banking, die Sachen, wo es wirklich zählt, sollte man sich das auf jeden Fall machen. Es geht bei dem Passwort jetzt also letztlich um Informationsgehalt, der da drinnen steht. Und der Informationsgehalt sollte sehr hoch sein, eben durch Wörter, die nicht oft verwendet werden. Sehr lange Passwörter sollten verwendet werden, weil das bringt praktisch nichts. Die werden mit den GPUs werden die so, super schnell gehackt.
Ja.
Deswegen, also change your password, ja, mach aber richtig.
Ja, ja.
Nicht? Und dann, wenn man das so mal ein langes hat, dann ist man für eine Zeit lang eigentlich absolut sicher, dann muss man es noch nicht mehr ändern, weil natürlich geht die Technik auch weiter, die Computer werden auch dabei schneller, aber aktuell alles, was länger ist wie 9, kann auch mit sehr guten Computern nicht gehackt werden, sofern es eben nicht Standardwörter sein, die mit einem Dictionary-Attack herausgefunden werden kann. Und das Video ist wirklich gut gemacht. Der erklärt das halt sehr gut. Ist auf Englisch, aber halt macht ja nichts. Und das werden wir auch dann sicher in die Shownotes verlinken. Gut, das war zum Thema Passwort Security. Also mein Tipp ist, ändert jetzt euer Passwort. Weil es habt kein sicheres Passwort. Zu 99% bin ich mir sicher, dass unsere Hörer nicht ein sicheres Passwort haben. Und das ist kein Witz. Also das geht extrem schnell. Jeder sollte sich sein Passwort ändern.
Okay. Also David, was soll ich für uns nehmen?
Das Sofa fliegt nach Indien.
Ich glaube.
Na, wir kommen zum letzten Teil.
Und
den wir voraufgezeichnet haben,
und den werden wir jetzt einspielen. Und wir sitzen jetzt da mit der Mara Mantinger, Soziologiestudentin an der Uni Konstanz und Uni Heidelberg, erfolgreich abgeschlossen mittlerweile, den Master. Sie ist auch freie Mitarbeiterin bei Barfuß und wir kennen sie schon lang, nicht nur, weil sie ein treuer Fan unseres Podcasts ist und lang schon mithört und hin und wieder sogar auf Barfuß, was sie über uns geschrieben hat, sondern wir kennen sie schon länger. Und wir haben sie eingeladen, weil sie hat uns ein Paper mitgebracht über den Gender Pay Gap und das Ganze ist eigentlich daraus entstanden, dass der David und ich privat, aber ich glaube auch schon hin wieder im Podcast, darüber diskutiert haben, eben über Gender Pay Gap, Quoten und so weiter und so fort. Und wir uns aber als, sei es nicht Experten, aber auch als Männer irgendwie nie darüber hinausgesehen haben, wirklich ein Paper zu dem Thema vorzustellen. Und umso erfreuter sind wir jetzt, dass du, Mara, heute bei uns bist, eben als Expertin und sozusagen uns das Leben erleichterst. Und ich bin mir sicher, du hast uns ein spannendes Paper zu dem Thema mitgebracht. Und vor allem kann der David und ich die dann wirklich löchern mit vielen, vielen Fragen.
Ja, hallo, ich freue mich auch dort zu sein. Ich stelle eben ein Paper vor zum Thema, warum Frauen weniger verdienen und warum die Leute aber auch glauben, dass das fair ist. Und das klingt ein bisschen kontraintuitiv am Anfang und deswegen war das Paper auch so interessant und hat auch viel Aufmerksamkeit erregt, wenn es rausgekommen ist. Also das Paper ist im 2017 im American Sociological Review rausgekommen und hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, weil das immer ein kontraintuitives Ergebnis ist. Und das Besondere an dem Paper ist die Methode, mit der das herausgefunden worden ist, weil wie will man schon berechnen, ob die Leute es fair finden, wenn Frauen weniger verdienen als Männer? Und das kann man jetzt dann genauer besprechen.
Wie heißt das Paper?
Das Paper heißt Why Should Women Get Less? Evidence on the Gender Pay Gap from Multifactorial Survey Experiments. Und im Titel ist eben die Methode schon angedeutet. Genau. Mhm. Soll ich einfach direkt loslegen und erzählen, um was es da geht?
Also mich würde mal interessieren, der Gender Pay Gap. Also ich habe da schon sehr viel, man weiß ungefähr, was es geht. Nicht? Also eine Frau kriegt für die gleiche Arbeit weniger Geld. Und da gibt es ja jedes Mal Equal Pay Day, glaube ich, heißt das, nicht? Also
ab wann, am 8. März, ja.
Am 8. März ist der, genau. Ab wann es dann wieder, wie geht das genau? Was hast du das?
Bis heim arbeiten.
Die Frau länger übers Jahr. Genau. Aber eben, in dem Paper ist dieser Pay Gap nochmal genauer definiert, weil ich weiß, da gibt es mehrere verschiedene Definitionen und da gibt es noch verschiedene Abhängigkeiten zu den Berufsgruppen auch, nicht? Oder?
Ja, genau, und genau für das haben sie im Paper kontrolliert, aber auf Fall kann ich da noch mal eingehen. Okay. Ich kann davor noch mal kurz was zum Gender Pay Gap sagen, weil überall wird ja eben viel diskutiert, ob das ein geeignetes Maß ist, um Geschlechterungleichheit überhaupt zu messen. Und zwar muss man da zwischen zwei unterschiedlichen Gender Pay Gaps unterscheiden, und zwar in unbereinigten und dem bereinigten Gender Pay Gap. Der unbereinigte Gender Pay Gap gibt an, wie viel Frauen durchschnittlich im Bruttoverdienst weniger verdienen als Männer im ganzen Jahr. Das ist logisch ein schwieriges Maß, weil viel mehr Frauen arbeiten Teilzeit, Frauen arbeiten in unterschiedlichen Branchen als Männer und verschiedene andere Faktoren. Aber er ist schon mal ein Hinweis, dass Frauen weniger Geld kriegen, was ja danach Folgen zum Beispiel bei der Pensionszahlung zum Beispiel hat. Und als ich Ihnen jetzt nochmal die Zahlen mitgebracht zum unbereinigten Gender Pay Gap, also einfach zum Unterschied, und zwar von 2016 halt sind die jüngsten Daten, wo man ganz Europa vergleichen kann. Und im ganzen Euroraum sind es insgesamt 16,3%, was Frauen weniger als Männer verdienen. Deutschland hat einen von den höchsten von Europa mit 21,6%. Was also ein Fünftel weniger als Männer. Und Italien hat aber den drittbesten von Europa mit 5,3%. Hell erstaunt jetzt im ersten Moment.
Ja. Warum ist das so?
Gute Frage. Der Gender Pay Gap klingt gut, ist aber nicht so gut. Und zwar liegt halt daran, dass in Italien viel weniger Frauen erwerbstätig sind. Und zwar besonders die Frauen erwerbstätig sind, die gut gebildet sind und deswegen auch in höhere Positionen arbeiten und deswegen auch mehr verdienen.
Das heißt ganz konkret, die Frauen, die eben nicht arbeiten, die werden sozusagen gar nicht in die Kalkulation mit eingenommen, weil das ist eben ein wichtiges Thema.
Genau, also leider die Frauen, die arbeiten, sind in dem Gender Pay Gap mit inbegriffen. Das heißt, alle Hausfrauen, die ja auch arbeiten, kommen überhaupt nicht einmal vor in dem Gender Pay Gap. Deswegen schnellt der Gender Pay Gap ab dem Alter von 65, also haben wir die Grenze gemacht, redet man dann vom Gender Pension Gap, also von den Pensionsunterschieden bei den Auszahlungen, auf, glaube ich, 37%. Und dann sieht man, dass es in Italien schon einen großen Unterschied gibt und die Zahl ist dann auch fast höher wie in anderen Ländern in Europa. Das heißt, für Italien schaut es auch noch nicht so gut aus, wie die Zahl im ersten Moment klingt. Ich habe das jetzt auch für Südtirol angeschaut, ist letzte Woche von der Astat die aktuellste Publikation zum Jahr 2017 rausgekommen. Und ich habe jetzt auch die Bruttozahl mitgebracht von der Tagesentlohnung, also wie viel im Schnitt die Südtiroler pro Tag verdienen. und zwar sind es 97,12 € pro Tag. Und wenn man das aber noch Geschlecht aufschlüsselt, dann verdienen Männer 110 € und Frauen 77 € pro Tag. Heil ist ein Unterschied von 33 € und heller gibt dann 30,1% unbereinigter Gender Pay Gap in Südtirol, was jetzt viel höher ist, wie man davor gehört haben, von 21,6% in Deutschland und auch viel höher als die 5,3% von Italien. Da muss man jetzt aber dann den Unterschied machen, ob jemand Vollzeit oder Teilzeit arbeitet, logisch. Und wenn man hell macht, dann sieht man, dann rechnet sich schon viel aus. Und zwar bei Vollzeitstellen ist der Unterschied 17,2% und bei Teilzeit 9%.
Kann ich ja ganz kurz etwas fragen, weil das ist ja jetzt Leid zu Teil bereinigt, nicht? Weil wie ist denn das, wird da irgendwann auch berücksichtigt, dass Männer eben durch diese gläserne Decke tendenziell Berufe in Führungsebenen haben und deswegen mehr verdienen als Frauen? Oder wird das irgendwann irgendwo berücksichtigt oder ist das einfach drinnen in die Daten, das kriegt man nicht aus?
Ja, das Problem ist, dass man das für Südtirol alleweil nicht gut berechnen kann, aha, was die Führungsebene ist. Aber was man anschauen kann, ist die verschiedenen Branchen, weil Hell macht ja auch schon einen riesen Unterschied, wo jemand arbeitet. Und Hell hat immer für Vollzeit habe ich drei Beispiele, wo es einen hohen Unterschied gibt. Also in Vollzeit wieder war ja die Zahl 17,2% im Schnitt Unterschied. Aber gibt es zum Beispiel im Bereich sonstige Dienstleistungen, also alle Dienstleistungsberufe, ist auch, wenn du die gleiche Stundenanzahl nimmst, dann verdienen Frauen ca. 32% weniger wie Männer. In Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Bereich sind es 29% und bei Grundstück- und Wohnungswesen 25%. Also das waren jetzt die höchsten Unterschiede bei Vollzeit. Also eine Frau und ein Mann, der beide Vollzeit in der Branche arbeiten, haben verdient die Frau circa ein Drittel weniger, was eigentlich schon ziemlich viel ist. Aber logisch, also das kann man gerade nicht ausrechnen, auf welcher Ebene Frauen und Männer arbeiten.
Und noch etwas, ich meine, es hat ja erst in den letzten Jahren, Jahrzehnt vielleicht, aber es hat ja erst die Entwicklung gegeben, dass Frauen wieder mehr beruflich tätig sind. Früher war das ja, sagen wir mal, normal, dass die Frau daheim bleibt und der Mann arbeiten geht. Durch die höhere Berufserfahrung wird man ja mehr entlohnt in der Regel, nicht kriegt man seine Gehaltserhöhungen. Müsste man wahrscheinlich auch nochmal ausrechnen. Gibt es da Vergleiche auf Berufsjahre?
Das kann man für Südtirol auch nicht ausrechnen, ist aber in der Studie, die ich mitgebracht habe, berücksichtigt worden.
Okay.
Also grundsätzlich ist, glaube ich, schon so, dass eben je älter die Personen sind, desto größer wird dieser Gap. Nicht? Einfach, glaube ich, durch eben Mutterschaft und einfach.
Ja, aber nein, was ich sagen will, ist, wenn du eine Frau hast, die 20 Jahre berufstätig war in diesem Sektor, wie viel weniger oder verdienen sie weniger wie der Mann mit 20 Jahren Berufserfahrung?
Nein, du machst mit gleichem Dienstalter.
Ja,
okay.
Ja.
Ja, Hamish, da ist das Problem unter Anführungszeichen, dass die Frauen dann, auch wenn sie 20 Jahre da arbeiten, meistens dann Teile in Teilzeit waren. Und besonders die 10 Jahre zwischen 25, 30 und 40, 45, die oft entscheidend sein für, ob du in Führungspositionen kommst, meistens genau heimgefeilt haben oder in Teilzeit gearbeitet haben. Und das kannst du dann noch nicht mehr gut ausrechnen. Es ist auch gerade letzte Woche so eine Studie rausgekommen, wo es darum geht, was passiert, wenn Frauen und Männer Eltern werden. Und man sieht total, dass wenn Frauen Mütter werden, dann sinkt ihr Lohn extrem und bleibt aber auch konstant über 10, 20 Jahre viel niedriger. Bei Männern hingegen gibt es am Anfang einen kleinen Knick und danach steigt es tendenziell im Vergleich zu, was sie vor der Geburt vom Kind verdient. Und bei den Frauen sinkt es. Zeigen auch die Zahlen von Südtirol, die einzige Altersgruppe, wo Frauen mehr verdienen als Männer, ist unter 19. Verdienen Frauen in Südtirol mehr als wir Männer.
Ja, aber entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen der Advocatus Diaboli bin. Wie vergleichbar sind die Zahlen dann? Also ich rede jetzt von dem von Südtirol, ich habe bei der Studie, werden wir danach noch sehen, nicht? Aber weil da sind schon ein paar Sachen nicht berücksichtigt. Nicht? Also ich meine, ich frage mich schon, dass es effektiv weniger verdient wird, in absolut, und das ist dann auf die Pension, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Nicht? Aber wie ist denn das vergleichbar?
Also ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, warum rechnen wir Sachen überhaupt aus? Und wir rechnen Sachen aus, um erklären zu können, warum verdienen Frauen überhaupt weniger. Aber leid, weil wir wissen, warum ändert sich ja nichts an der de facto unterschiedlichen Verdienst, das dann reale Konsequenzen hat, wenn man schon mal außer Acht nimmt, dass Frauen zum Beispiel viel, viel weniger Besitz haben. Mhm. Also Besitz ist auch etwas, was eher Männer haben und das kombiniert sich dann.
Entschuldige, ich wollte, genauso wollte ich fragen, weil eben du jetzt die Sektoren in Südtirol aufgezählt hast und es eben eher Dienstleistungssektoren sind, aber jetzt wollte ich eigentlich fragen, ob du da eine Zahl hast, weil gerade eben in Südtirol so sind die großen Sektoren, sind ja Landwirtschaft und Tourismus immer noch und gerade Sam sind ja ganz viele Betriebe, eben Familienbetriebe und eben, ich denke mir, die sind eben oft in der Hand von Männern. Hast du da irgendwelche Zahlen für uns?
Nein, weiß ich leider nicht. Mir sollte man in den Bericht nachschauen, glaube ich, ob Hella drin ist. Aber ich weiß, dass im Bericht sind eben nicht drinnen die öffentliche Verwaltung und alle landwirtschaftlichen Sachen, weil es eben oft total schwierig ist. Nicht? Dann hilft jemand mit, aber ist nicht Vollzeit umgestellt oder war nicht umgestellt oder es werden echte Rentenbeiträge zum Beispiel jetzt geholt oder nicht. Also das ist total kompliziert in dem Bereich. Genau. Aber was jetzt für Südtirol eben nicht so ist, aber zum Beispiel in Deutschland schon gemacht wird, ist eben das, genau das, was du angesprochen hast, dass zum Beispiel die Ebene, wo gearbeitet wird, also ob Führungsposition oder nicht, da, wie viel Erfahrung, so Sachen, das wird in Deutschland, kann das schon ausgerechnet werden. Und heim war ja der Unterschied, Gender Pay Gap unbereinigt 21,6% und bereinigt sind 6%. Die 6% kann man nicht erklären, also die kann man nicht ausrechnen. Und das sind die, wo oft gesagt wird, das ist der reelle Unterschied, der auf Diskriminierung zum Beispiel zurückzuführen ist. Und dass die 6% bekämpft werden müssen und für den Rest sind ja eigentlich die Frauen schuld, unter Anführungszeichen.
Das ist eigentlich schon brutal, nicht? Also wenn du sagst, nicht bereinigt 21 und bereinigt 6, das ist ein Riesenunterschied. Und dass man sagt, okay, es geht nur effektiv um die 6%. Und ich glaube, nachher sind effektiv viele gesellschaftliche und soziale Tendenzen, die wir haben, werden echt so hingenommen. Ja, es ist halt
die
so.
Die Frage ist, was du den Gender Pay Gap hernimmst, nicht? Als was für ein Argumentations, als was für ein Argument. Weil wenn du sagst, ich gehe jetzt darum, an sich ein diskriminierendes, also ich würde es jetzt so, wenn du sagst, du machst, aber ich würde es so interpretieren, dass die 6% nicht erklärbar sein, das ist ein rein diskriminierender Ding. Also da geht es wirklich um einen diskriminierenden Effekt und das andere ist ein sozialer Effekt, der sich aber bereinigen, man soll das sich auch
bereinigen
lösen.
Bereinigen
ist,
klingt so sauber. Nein, nicht bereinigen,
wenn man erklären kann, beziehungsweise gegen den man aber, ja, man kann gegeneinander auch steuern.
Das Problem ist, das, was man ausrechnet, das sind echte strukturelle Probleme, die zu Konsequenzen führen, die ein Problem sein. Also, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten, in Südtirol arbeiten zum Beispiel 50% von den Frauen in Teilzeit und gleich 14% von den Männern. Das hat ja einen Grund. Also die Frauen, die dann meistens mehr Fürsorgearbeit, Sorgearbeit leisten. Und es gibt auch so Minutenprotokolle, wo genau aufgeschrieben wird, und also Studien, die das machen, wo gezählt wird, wie viele Minuten arbeiten Männer, wie viele Minuten Frauen am Tag. Und da wird dann keine Unterscheidung zwischen Erwerbstätiger und also bezahlter und unbezahlter Arbeit gemacht. Und haben sorgt sich über ganz Europa, über alle industrialisierten Länder hin, dass Frauen deutlich mehr Stunden und Minuten pro Woche arbeiten als Männer. Das heißt, sie arbeiten mehr, kriegen aber weniger. Das heißt, es kann einfach gefragt werden, okay, wir haben die 21%, wir können sie erklären, aber das heißt nicht, dass sie unwichtig sein. Auch da kann man nicht stehen, warum die hauptsächlich Frauen die unbezahlte Arbeit verrichten.
So, Mari, ich glaube, jetzt wird's aber ernst. Jetzt sind wir so lange beim Gender Pay Gap gewesen und danke für deine Erläuterungen. Aber ich glaube, jetzt sollte man noch wirklich langsam zum Paper kommen.
Ja, genau. Und zwar habe ich das Paper genau mitgebracht, weil das auf die 6% eingeht und fragt, warum gibt's überhaupt nur die 6%? Und da gibt's jetzt zwei Theorien, mit denen man erklären kann, warum Frauen weniger verdienen. Eine Theorie ist, dass Frauen sich mit Frauen vergleichen, weil sie ja eher tendenziell in der gleichen Branche arbeiten, zum Beispiel im sozialen Bereich, sind Lehrer oder Lehrerinnen eben und vergleichen sich mit anderen Lehrerinnen und denken sich, ja, im Vergleich zu denen verdienen ja eigentlich gar nicht einmal so wenig. Das Gleiche bei den Männern, sind so zum Beispiel Ingenieur und denken sich, ja, im Vergleich zu meinen Kollegen verdiene ich ganz okay. Aber sie machen nie einen Vergleich zwischen die Geschlechter sozusagen. Das ist auch eine Erklärung, warum sich Frauen dann auch nicht wehren oder warum auch die Leute das nicht so als Problem wahrnehmen. Die andere Erklärung ist, dass das wir alle einfach fair finden, wie es ist. Und ich habe das, wenn ich das erste Mal gelesen habe, eine ziemlich brutale Erklärung gefunden, weil wer da schon von sich behaupten, dass er es fair findet, wenn Frauen weniger verdienen als wie Männer, also besonders im bereinigten Gender Pay Gap. Und erklärt wird das mit der Erwartungstheorie, also genau übersetzt heißt die Gender Expectation Theory. Und genau, die Studie versucht dann auszurechnen oder zu berechnen oder zu beweisen, welche von den zwei Theorien oder Erklärungsmöglichkeiten für den bereinigten Gender Pay Gap existiert.
Was ist die Gender Expectation Theory, Julie?
Die Gender Expectation Theory, die HEL, basiert auf der Idee von Status Beliefs. Und Status Beliefs, also die Übersetzung war, also es wird nicht ins Deutsche übersetzt, aber man kann es vielleicht beschreiben mit der Glaube an einen Status. Der HEL beschreibt, dass wir die einfach Positionen von Menschen allem mit einem Status verbinden und Wertigkeiten damit verbinden. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene solche Status Beliefs, und zwar spezifische, die heißen mit Kompetenzen verbunden. Also wir glauben, wenn wir an zum Arzt gehen, dann soll der die Kompetenz haben, dass er weiß, was er tut oder was jetzt eine Grippe genau ist. Heil ist ein ganz konkreter Glaube, welche Kompetenz eben jemand haben soll. Und dann gibt's noch so diffuse Status Beliefs. Und seltsam ist oft unbewusste, oft ganz unspezifische und diffuse Ideen, die man meistens auch nicht genau explizieren oder aussprechen kann oder sagen kann, was man da glaubt. Das wird auch oft mit Normen beschrieben.
Ist das zum Beispiel, wenn ich einen Anzug unhabe, dann wäre ich ja als seriöser wahrgenommen. Und gehört dazu der diffusen Status? Oder ist das,
ja, genau. Oder einfach, dass man glaubt, dass Frauen fürsorglicher sein, zum Beispiel.
Also eben, es geht nicht darum, weil du jetzt das Beispiel gebracht hast, dass wenn wir zu einem Arzt gehen, dann hast sagen mir, der soll die Kompetenz in dem haben, sondern wir geben sie ihm einfach, oder? Hellisch. Also eben, es ist ein Belief, dass wir jemandem einfach eine gewisse Kompetenz zuschreiben, ob er sie noch hat oder nicht, ist irrelevant.
Genau, es ist ein Glaube. Genau. Also man geht einfach davon aus. Und bei den diffusen Status Beliefs ist es eben so, dass man einfach glaubt, dass Frauen eben zum Beispiel fürsorglicher sein, dass man eben vielleicht auch glaubt, dass Männer kompetenter sein, besonders in bestimmte Bereiche. Und hell ist jetzt eben es der Geschlechterteil. Nochmal zu den diffusen Status Beliefs, die sind eben internalisiert. Das heißt, die Leute haben die und wissen oft nicht einmal, dass sie die haben. Und das ist das Wichtige. Und das ist jetzt nicht gleich bezogen auf Geschlecht, das kann man auf alle möglichen Sachen beziehen, aber Geschlecht ist ein sehr eindeutiges Merkmal, aufgrund von dem wir Kategorisierungen vornehmen. Das heißt, wir weisen einfach in jeder Kategorie etwas zu. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, der Mann ist sehr weiblich in der und der Hinsicht. Aber wer hat überhaupt gesagt, dass das eine weibliche Eigenschaft ist? Mhm. Genau. Und was jetzt wichtig ist, ist eben, dass die Status Beliefs werden benutzt, um eben Kompetenzen einzuschätzen. Und in Frauen und Männern werden unterschiedliche Standards zugewiesen. Also man glaubt auch, dass zum Beispiel, oder vielleicht handelt und denkt man unbewusst dann, dass eine Mutter vielleicht weniger kompetent im Beruf ist als ein Vater. Also Besondere bei dem Paper, und warum ich das jetzt mitgebracht habe, also das war jetzt allein ganz ein kurzer Theorieeinschub, das Besondere ist die Methode. Und zwar ist es relativ schwierig, auszufinden, ob es fair gefunden wird, wenn Frauen weniger verdienen. Weil wie will man halt fragen, wenn du jemanden fragst, findest du es fair, dass Frauen weniger verdienen als wir Männer, dann findest du wenig Leute, die sagen, ja, halt finde ich in Ordnung. Und genau deswegen wird halt auch in der Studie kontrolliert. Also am Anfang haben sie alle Teilnehmer gefragt, ob sie finden, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen sollen für die gleiche Leistung. Und ich glaube, 96% haben gesagt, sie finden, Frauen und Männer sollten gleich viel verdienen. Und die Methode, mit der man das jetzt herausfinden kann, die heißt Factorial Survey Experiments. Und die funktioniert so, dass in jedem Befragten, also das sind Online-Fragebögen, werden kurze Geschichten sozusagen gesagt. Also da wird dann zum Beispiel gesagt, ein Mann mit 20 Jahren Berufserfahrung arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen, ist sehr fleißig, macht seine Arbeit gut und hat zwei Kinder und viel Erfahrung. Und er verdient im Monat 1500 netto. Und dann wird gefragt, ist das ein faires Gehalt oder nicht? Und zwar auf einer Skala von -5, weil ist unfair tief, 0 ist genau in Ordnung und plus 5 ist unfair hoch. Und da müssen die Leute bewerten, wie fair sie das Gehalt finden. Und da werden dann die einzelnen Variablen, die ich gerade gesagt habe, also zum Beispiel eben Geschlecht, in welcher Branche, dann jetzt nicht gesagt, in welcher Branche, wie viel Erfahrung, ob jemand gut arbeitet oder nicht gut arbeitet, ob er Familie hat oder nicht Familie hat, verschiedene Sachen, werden dann systematisch und ohne Zusammenhang variiert. Mhm. Und genau, und dann werden insgesamt 200 verschiedene solcher Vignetten heißen, die kurzen Geschichten generiert und die werden dann von Leuten bewertet.
Weißt du zufällig, wie viele Leute die gemacht haben?
Ja, also 1600 Leute haben bei der Studie mitgemacht und die ist in Deutschland gemacht worden, weil Deutschland so einen hohen Gender Pay Gap hat und weil man davon ausgeht, dass Hemm ein großer Anteil über Diskriminierung funktioniert.
Mich würde jetzt interessieren, wie viele Frauen und wie viele Männer? 800, 800?
Ja, ziemlich genau gleich viel. Also gleich viel Frauen und Männer und für heute ist dann auch kontrolliert worden bei den Ergebnissen, ob Frauen oder Männer das ausgefüllt haben.
Und welcher Altersbereich? Weil normalerweise ist bei den psychologischen Studien auch meistens Studenten, ne?
Soziologisch.
So, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Spät. Es ist gar nicht so spät. Check's leider nicht. Nein, weil bei den Studien werden ja meistens Studenten dann herumgezogen. Das ist ja leichtes.
Nein, das ist ja, glaube ich, eine Stichprobe.
Ja.
Okay. Zufällige Stichprobe vom Melderegister, soweit ist was. Also das ist schon in Ordnung.
Schon in Ordnung. Ja, genau. Das fragst du komplett.
Genau. Zwar sind da, ich wollte noch sagen, 12 verschiedene arbeitsmarktbezogene Merkmale kontrolliert worden. Und zwar, um zu kontrollieren, ob es jetzt einen Unterschied ergibt, wie viele Informationen man über einen Bewerber hat, weil hell wird ja auch gesagt, dass Geschlecht als Information als Proxy für ein anderes Merkmal gilt. Und um hell auszuschließen, haben sie in bestimmte fünf Merkmale von, in den Geschichten erzählt, in andere 8 und in andere 12 arbeitsbezogene Merkmale. Und die 12 kann ich auch kurz einmal sagen, damit man sich ein Bild machen kann. Und zwar haben die Personen, also da ist das Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Beruf, das Einkommen im Monat. Hell war bei alle dabei. Und dann die restlichen Merkmale, die variiert worden sind, war die Erfahrung im Beruf, wie lange jemand im Beruf schon ist, ob jemand Kinder hat und wie viele, der Gesundheitszustand, die Leistung im Job, die ökonomische Situation vom Unternehmen und die Unternehmensgröße. Und die Variablen sind systematisch variiert worden.
Und zu die Ergebnissen, jetzt sind wir ganz gespannt.
Genau, also so kann man ja sehr subtil messen, ob Leute jetzt das wirklich für gerecht finden, wie viel Frauen und wie viel Männer verdienen. Und das wichtigste Ergebnis ist, dass Frauen und Männer beide finden, dass es fair ist, wenn Frauen weniger verdienen. Und zwar im Schnitt geben Männer und Frauen gleichermaßen nun, dass sie es fair finden, wenn Frauen 92% von dem, was die Männer bei all den Faktoren, die ich gerade genannt habe, wenn die identisch sind, wenn sie es am 92% von dem, was die Männer verdienen.
Ja, Idee 6%.
Genau, und das ist das Geniale von dem Paper, dass sie sagen können, dass die 6-8%, das ist logisch auch statistischer Fehlerrollen drinnen, dass die ziemlich wahrscheinlich auf Diskriminierung zurückgehen.
Das heißt also ganz konkret, die 6%, die sind genau auf die Beliefs zurückzuführen in dem Fall.
Genau, und deswegen wird auch, kann man auch sagen, die Männer-Vignetten wird eher gesagt, sie seien unterbezahlt und bei den Frauen denken die Leute eher, sie seien überbezahlt.
Mhm. Kann man den Fragebogen selber machen?
Das würde mich auch interessieren. Ja, das würde mich interessieren, weil, ich meine, erstens ist natürlich auch interessant, wenn du vielleicht selber glaubst, du stehst für Rips und
dann da hörst du so sagen,
kommst drauf. Und zweitens frage ich mich, ich meine auch schon, wenn die 6% auf solche Beliefs zurückgehen, die einfach, die wir sozusagen alle haben, weil sie im Grunde eben einfach ins gesellschaftlich mitgeben werden, sozusagen. Ja, wie ändern wir das? Ist da eine Möglichkeit, überhaupt eine Lösung zu finden? Ich meine, ist schon immer gut, dass man drauf kommt.
Auf das aufbauen, sind die Studienteilnehmer mit dem konfrontiert worden?
Ja.
Hell ist einem schwierig, das danach zu konfrontieren, glaube ich, weil du das ja auch anonymisieren musst.
Ah.
Und
die Ethik.
Ja, das ist auch noch ein bisschen schwierig. Aber wie eben davor, was ich noch unbedingt sagen wollte, habe ich davor ja gesagt, die Leute, die das umgeben haben, haben alle, also davor haben 95% gesagt, sie finden, dass es keinen Unterschied geben soll zwischen dem Gehalt von Frauen und Männern, wenn sie das gleiche leisten und den gleichen Hintergrund haben. Und deswegen ist das Ergebnis schon sehr interessant, weil das wirklich hochsignifikant ist, eine ausreichend hohe Menge. Also es seien 1600 Leute mitgemacht haben, aber jetzt muss ich nachschauen, aber da sind ja, wenn du jeden viele befragen lässt, dann kämen da insgesamt 26.000 Situationen außer dir bewertet worden sein. Hell heißt, die Ergebnisse sind sehr valide. Und hell ist eben das Wichtige. Und weil es jetzt fragt, was man tun kann, ich meine, das ist ja eher ein bisschen deprimierend, das Ergebnis. Was man tun kann, ist dadurch, dass Ian Jamun von kurz die Erwartungstheorie erklärt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eben der Glaube an drin ist, dass jemand bestimmte Kompetenzen hat und bestimmte Sachen kann und deswegen ist es dann auch fair, wenn jemand zum Beispiel eben weniger verdient, weil man eben jemand eben weniger zutraut, dann ist es laut Autoren vom Bericht wichtig, dass es Vorbilder gibt. Also, dass Frauen zum Beispiel in Führungspositionen sein, damit man lernt und damit es auch von klein auf jeder erfährt, Frauen in hohe Positionen sein kompetent. Frauen können kompetent sein, weil sie hohe Positionen haben. Dass die Verbindung von den Leuten gemacht wird. Und deswegen sagen die Autoren auch, ist zum Beispiel eine Frauenquote ein sehr sinnvolles Instrument, weil du Leute so den Kreislauf durchbrechen kannst, dass wir ja glauben, dass die Frauen weniger kompetent sein, also weniger in die Positionen kommen und deswegen auch kein Vorbild sein.
Ja, also es klingt schon brutal spannend. Was ich mir jetzt, also wirklich die Frage auftut, ist, eben ist eine reine Kompetenzsache. Ist wirklich so, dass wir sagen, okay, eben, die Teilnehmer in der Studie sagen, okay, es ist okay, dass Frauen weniger verlieren, weil sie erscheinen uns weniger kompetent. Also ist wirklich eine reine Kompetenzfrage oder eben hat es ja ganz andere Auswirkungen, zum Beispiel eben, weil mir vielleicht noch viele aus der Generation kommen, wo eben die Mütter Hausfrauen waren oder solche Sachen. Also ist effektiv eine reine Kompetenz auch.
Genau, hell ist es ja, dass dadurch, dass es, also eigentlich glaube ich, hast du dir schon selber die Antwort geben, weil das ist ja die Verknüpfung von Kompetenz mit Erfahrung. Also man geht davon aus, dass Leute kompetent sein, wo man gelernt hat, dass sie kompetent sein, weil wie will mir wissen, dass jemand kompetent ist? Wir haben das gelernt, an bestimmte Eigenschaften jemand als kompetent einzuschätzen. Aber das haben wir ja alle gelernt von unseren Eltern und deswegen ist es eben wichtig, dass es Vorbilder gibt. Und logisch auch andere Frage und teilweise einfach ein anderes Thema ist, ob Frauen dann überhaupt wollen in Führungspositionen gehen, wenn sie noch, wie wir davor geredet haben, ein Groß von der Sorge und Fürsorgearbeit machen und eben mehr im Haushalt machen, mehr Kindererziehung und Pflege von den Angehörigen machen und dann deswegen wahrscheinlich auch einfach weniger Zeit haben, weil sie oft andere Verpflichtungen haben. Was ich auch noch kurz sagen wollte, ist, dadurch, dass wir die zwei Theorien haben und sagen können, die Erwartungstheorie steht, die den Unterschied viel besser erklärt, wissen wir auch, welche Maßnahmen eher nicht erfolgreich sein. Und zwar, wenn man weiß, wie viel Frauen und Männer jeweils verdienen. Es gibt ja in Deutschland jetzt das Entgelttransparenzgesetz, glaube ich, heißt das, wo du als Arbeitnehmerin zum Beispiel das Recht hast, zu fragen, wie viel deine Kollegen auf derselben Ebene verdienen. Im Schnitt. Hell verfestigt aber laut der Theorie, wenn man mit der konsequent durchdenkt, dann bedeutet hell, dass die Leute dann wissen, sie verdienen weniger. Aber das vielleicht auch in die Kompetenzen wiederum zuschreiben, weil du kannst es ja nicht filtern, so wie in der Studie gefiltert worden ist. Mhm. Und dir dann denkst, ja, das wird schon fair sein, ich werde schon weniger kompetent sein. Und dass das im Umkehrschluss sogar zu einer Verfestigung von dem Glauben kommen kann, ist die Folgerung von den Autoren.
Okay, also Vorbilder schaffen
und die Frauen überhaupt erstmal in die Positionen einbringen, was sie sagen, es ist nicht die schönste Methode der Welt, weil Quoten ja auch wieder implizieren und genau das eben auch dann als Argument gebracht wird, die Frau ist ja Quotenfrau und nicht aufgrund von ihrer Kompetenz drinnen. Die Frage ist, ob, und teils sagen auch die Autoren, ist, dass die die Erfahrung, die die Leute machen, ist dann dächter, die Frau ist in der Position und macht's dann gut. Halt ist die Hoffnung dahinter sozusagen.
Ich habe da, ich weiß nicht, ob es gerade passt, aber ich lese mal kurz ein Rätsel vor. Auf Englisch, geht aber auch auf Englisch. A father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is rushed to the hospital. Just as he's about to go under the knife, the surgeon says, I can't operate. That boy is my son. Wie geht das?
Ich kenn's schon.
Ich bin jetzt... Ich brauch mehr Zeit. Stell und zurück.
Ich hab's auch nicht verstanden. Mein...
Oh, jetzt soll ich es nochmal vorlesen?
Ja, bitte.
Also, a father and a son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is rushed to the hospital. Just as he's about to go under the knife, the surgeon says, I can't operate. Okay. That boy is my son.
Ah, ja, the surgeon is alive. It's his mother.
Ja, genau. Aber eben, du musst noch denken.
Ja, wenn ich das erste Mal gehört habe, dann habe ich es auch nicht verstanden. Ich habe es auch auf Deutsch gelesen und ich bin auch nicht auf die Lösung gekommen. Und ja, da geht es dann genau auch um die Ideen, aber da geht es auch dann viel ums Gendern. Genau. Bei dem Thema.
Also, ja, im Deutsch funktioniert das, glaube ich, deswegen nicht so gut, weil wir hätten ja gesagt Chirurgin, nicht? Also wir
ja, viele sagen es schon auch noch anders, schon gerade gesehen, Frau Präsident.
Frau Präsident, okay. Nein, aber faktisch, aber viele geben nur die Antwort, das ist ein schwules, schwule Familie, der hat einfach zwei Väter.
Nicht? Witzig, also ich als erstes hat irgendwas Außerähnliches gedacht, jetzt hat wahrscheinlich eine Psychologin angehört. Aber witzig, als hätte ich nie als erstes gedacht.
Und der Soziologe hat gesagt, da sieht man genau, was für Kategorien man mit den Sachen verbindet. Also genau das ist ja die Idee. Man verbindet allem mit bestimmten Gruppen, bestimmten Eigenschaften.
Genau, das ist das, weil du gesagt hast davor, Marc, nicht, man eigentlich denkt man ist selber nicht so, aber diese Bias, wie sagt man, diese Voreingenommenheiten, die sind einfach ganz tief verankert, glaube ich.
Ja, ne, also deswegen bin ich ja jetzt von dem Paper, mache mich fast ein bisschen nachdenklich, weil ich sagen würde, okay, grundsätzlich eben gerade, was die Kompetenz umgeht, da die jetzt persönlich sagen, nicht, dass ich zwischen Frauen und Männern unterscheide, aber ich bin gespannt, dass wenn ich so einen Test machen würde, ob das effektiv ist. Deswegen war ja meine Frage, ob man das rein auf die Kompetenz eben abzielt oder ob das da eben ganz andere Facetten mit sich bringt, eben wie eben das, was man einfach erzieherisch vielleicht noch von früher mitkriegt oder so, und nicht auf die Kompetenzfrage. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber eben für die Kompetenz wird genau da ja kontrolliert, nicht? Und das sind eben einfach wirklich die Glaubensvorstellungen oder eben die Status Beliefs, was man eben zuschreibt, und das lernt man eben genau als Kind. Deswegen wird in der Geschlechtersoziologie oder in dem Bereich so viel über Sozialisation, also was wir als Kinder oder auch Jugendliche von der Umwelt erklärt kriegen oder was wir sehen, was das für ein, dass das eben einen großen Einfluss für ganz vieles Unterschiede hat.
Ja, Maya, ich bin auf jeden Fall extrem dankbar, dass du uns das Paper mitgebracht hast und extrem dankbar, dass du uns heute die Arbeit abgenommen hast und das so super vorbereitet hast. Danke, dass du da warst. Wir wünschen natürlich viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Berufsweg. Jetzt gerade bist du ja bei der Astat im Moment in Südtirol. Wird das noch länger sein?
Jetzt voraussichtlich noch bis Ende Februar. Ich schreibe ihm alleweil einen Bericht und den gebe ich ihm ab.
Okay, ja super. Na, auf jeden Fall alles Gute, Männer. Danke nochmal. Und David, ich sag, längste Podcast-Folge überhaupt wird das wahrscheinlich.
Ja, bei dir ist aber mehr methodisch inkorrekt.
Ja, eben. Also, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben ein extremes Sitzfleisch und vor allem, werden wir ihnen nicht zu langweilig. Du, also David, mit dir war es wie immer eine Freude und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Marc. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Also, ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal lohnt.